Purpose, das kann ich mir nicht einfach irgendwo hinschreiben und dann habe ich's oder verordnen, sondern das ist ja wie Beziehung. Das muss ich pflegen, da muss ich rein investieren, aber dann habe ich auch was davon.
Sagt Katrin Helena Ernst, heute bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast.
Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich sehr, heute Katrin Helena Ernst im Podcast begrüßen zu dürfen. Helena arbeitet im Kompetenzzentrum für Führung und Unternehmenskultur der Bertelsmann Stiftung und ist freiberufliche Supervisorin und Beraterin. Und nebenbei, das hat sie mir gerade im Vorgespräch verraten, hat sie noch das ein oder andere familiäre Hobby. Liebe Helena, herzlich willkommen bei Everyday Counts.
Lieber Christoph, vielen herzlichen Dank.
Ja, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge sehr aktuelle Themen zu besprechen, denn gerade in den Bereichen, in denen du dich bewegst, in Fragen der persönlichen und der beruflichen Entwicklung und der Schulung, da passiert natürlich gerade sehr, sehr viel, ist ja klar, im Angesicht dieser Corona-Pandemie. Aber nicht alles, was passiert, ist auch unbedingt immer gleich wert, dass wir uns darauf einlassen, sage ich mal so ein bisschen provokativ. Darüber werden wir uns gleich ein bisschen näher unterhalten. Zuerst, liebe Helena, darfst du aber wie alle unsere Gäste zwei Aufwärmfragen beantworten. Unsere Aufwärmfragen, die betreffen einen Mythos und einen Quick Win. Ich lege mal mit dem Mythos los. Liebe Helena, ich suche nach einem Mythos der Arbeit, einer Idee oder einem Vorurteil, das oder die da draußen herumschwirrt, in den Köpfen der Menschen feststeckt und von der oder dem du sagst, hey, das ist eigentlich totaler Quatsch. Was hast du uns da mitgebracht?
Da fällt mir sofort die Geschichte vom fleißigen Bienchen ein. Du weißt, Christoph, dass ich in meiner Arbeit auch viel mit dem Thema Female Leadership, Frauen, Gleichberechtigung, Diversity zu tun habe. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass Frauen scheinbar von diesen alten Poesiealbumsprüchen geprägt sind. Dieses sei still und demütig und fleißig und dann wirst du schon was. Also da gibt's natürlich zauberhafte Gedichte zu. Aber dieser Mythos, das fleißige Bienchen wird auch irgendwann entdeckt oder wird gefunden oder gesehen, den würde ich gerne mal freundlich zerschießen. Denn ich erlebe so viele Frauen, die unglaublich hart arbeiten. Und damit möchte ich jetzt nichts gegen harte Arbeit sagen. Versteh mich bitte nicht falsch. Und auch nichts gegen Fleiß. Es ist nur so, dass ganz, ganz viele Frauen unterschätzen, dass es noch ganz viele andere Bereiche im Arbeitsleben gibt, auf die es auch ankommt. Und dieses Entdecktwerden, nur wenn ich fleißig genug bin, ist wirklich ein Märchen. Da müssen wir raus. Wow. Ich möchte auch nicht, dass es kippt, dass irgendwie, ich sag mal, unwissende Damen sich heftig auf die Brust klopfen und sagen, ich kann's, ich bin die Größte und ich schaffe alles. Das wäre so ein bisschen das Gegenteil. Aber Mädels, es gibt noch mehr da draußen.
Das ist ein total guter Mythos, muss ich sagen. Das fleißige Bienchen, ich sehe das ganz, ganz viel bei Frauen, da stimme ich dir absolut zu. Ich sehe das aber auch bei vielen, vielen Männern, ehrlich gesagt. Vielleicht kannst du uns einen Tipp geben, was braucht es denn noch? Du hast gerade gesagt, also um diesen Mythos zu überwinden, da braucht es ein bisschen mehr. Ja, Fleiß ist oder kann etwas sehr, sehr Gutes sein. Ja, harte und engagierte Arbeit kann etwas sehr, sehr Gutes sein. Aber was braucht es noch?
Ich würde gerne noch eine Sache einschieben, was mir ganz wichtig ist, dass ich hier nicht nur irgendwelche Klischeeschubladen öffne, Christoph. Ne? Dass wir, wenn wir sagen, sind, Männer machen so und so. Ich bin wirklich für eine Vielfalt und irgendwann sollte es nicht mehr um einzelne Geschlechtergruppen gehen, sondern hier ist jemand toll, hier ist ein Mensch einfach besonders und in seiner Exzellenz und deswegen will ich jetzt einfach ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Schubladen. Was können Frauen, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, tun? Sie können aufhören, alle Aufgaben in einer Teambesprechung an sich zu ziehen und die anderen entlastet da rauszulassen und irgendwie sich alle Affen auf die eigene Schulter setzen zu lassen. Frauen können darauf Acht geben, dass sie gut vernetzt sind und dass sie sich auch Zeit dafür nehmen. Also ich erlebe das immer wieder, dieser Klassiker, dass tendenziell immer noch mehr Frauen in Teilzeit arbeiten, die dann eher mal auf eine Mittagspause verzichten, durchpowern, um dann anderen Pflichten nachgehen zu können. Und also abgesehen davon, dass ich ein totaler Genussmensch bin, aber so eine Mittagspause ist wichtig. Auch um Kontakte zu machen, auch um mal über andere Themen zu sprechen, auch über Themen zu reflektieren und gemeinsam mal weiterzudenken. Und da möchte ich gerne mal so ein bisschen von diesem Fleiß-Modus runter. Jetzt nicht eine Einladung ins Trödeln aussprechen, aber eine Einladung in, guckt, dass ihr nicht nur alleine mit den Aufgaben sitzen bleibt, guckt auf Stakeholder-Management, also wen gibt es eigentlich, der euch unterstützen kann, eure nächsten Schritte zu gehen. Seid wach dafür, wie Arbeit verteilt wird und rutscht nicht in so eine, wenn ich das jetzt mache, werde ich dadurch automatisch erfolgreicher oder werde dadurch gesehen. Man muss schon auch manchmal ein bisschen, wie heißt das, klappern gehört zum Handwerk? Gibt es da nicht so einen deutschen Satz?
Doch.
Ich erlebe immer noch, dass das Frauen schwerfällt und sie beschämt sind, wenn sie über eigene gute Leistungen sprechen sollen. Und das finde ich Scham an der falschen Stelle.
Das fand ich eine ganze Menge total gute Hinweise. Dass es ein Trugschluss ist, oder häufig ein Trugschluss ist, davon auszugehen, dass quasi das fleißige Bienchen quasi nur qua seines Engagements, seiner Leistung und so weiter und so fort, früher oder später in die Ränge der Königin aufsteigt, sondern dass da eben mehr dazugehört. Es ist ja auch, also ich finde, da schwingt so eine gewisse so kalvinistische Ethik mit, ne, die möglicherweise auch mittlerweile doch überholt ist.
Ja, und du findest es an so vielen Stellen. Ich bin immer wieder verblüfft. Also das ist ein gutes Stichwort, was du sagst, dieser Calvinismus, der doch noch sehr in uns steckt.
Ja. Ja. Das mit Sicherheit. Vielen Dank für diesen Mythos, einen richtig bilderstürmerischen Mythos. Dankeschön dafür, liebe Helena. Dann lass uns doch eins weitergehen zum Quick Win. Hier bei dieser Aufwärmfrage, da geht es um einen Tipp, eine Methode, einen Hack, eine Idee, irgendwas, wovon du sagst, hey, knöpft euch das mal vor, das ist was, das euch im Alltag ganz schnell inspirierter machen kann oder effektiver oder effizienter. Was hast du uns gebracht?
Mich beschäftigt zwar seit Jahren die Frage, wie kann man sich gut organisieren und wie kann gute Arbeit gelingen, aber das, was ich in den letzten Monaten ja vielleicht überraschenderweise noch mal lernen durfte, war, wie gut und heilsam auch Arbeiten an der frischen Luft sein kann. Das habe ich in beiden Jobs festgestellt. Also ich war jetzt schon vereinzelte Mal in der Bertelsmann Stiftung und wir haben ein sehr strenges Hygienekonzept, was ich auch gut finde. Aber wir haben einen schönen See vor der Tür und dann hat man sich einfach für eine Seerunde verabredet und hat mit zum Teil unbekannten Kolleginnen oder vielleicht nicht so ganz bekannten mal eine Runde gedreht und über Themen gesprochen. Und im Gehen entwickeln sich irgendwie ganz andere Ideen. Und das Gleiche habe ich in meiner supervisorischen Arbeit festgestellt. Als der Lockdown kam und hätte ich mir nicht vorstellen können, irgendwie anders zu arbeiten als in meinem Arbeitszimmer unter vier Augen. Aber ich habe den Luxus, dass ich hier ganz schön wohne, an einem Fluss in der Nähe von einem Wald. Und ich habe ganz wunderbare Supervisionsgänge machen dürfen, mit Abstand und frischer Luft. Und da habe ich einige Menschen vom Frühjahr in den Herbst begleiten dürfen. Und es gab eine ganz neue Dynamik. Und ich kann mir gut vorstellen, dass selbst wenn ich wieder anders arbeiten könnte und dürfte, dass ich dieses Gehen und diese Bewegung mit in die Zukunft meiner Arbeit integrieren möchte.
Total gut. Ich möchte vielleicht eine eigene Erfahrung kurz ergänzen. Also ich habe drei beruflichen Stationen habe ich in einem Gebäude gearbeitet, das in einem Gewerbegebiet war. Also echt jetzt nicht die allerschönste Ecke, um es auf den Punkt zu bringen. Trotzdem war das total gut. Da auch, das haben wir immer mal wieder gemacht, also erstmal so 1:1 Gespräche, aber auch hin und wieder mal mit dem Team vor die Tür zu gehen. Ich glaube, ich bin mir ganz sicher, dass der Wald oder der See natürlich ein Stück weit auch das Nonplusultra ist. Also Natur, das hat schon auch eine ganz andere Energie. Aber allein der Umstand, dass man mal aus diesen Büroräumen ausbricht, der ist, glaube ich, alleine schon ganz viel wert. Und ich bin der Zeuge dafür, dass auch Gewerbegebiete dafür taugen. Also es muss gar nicht der Märchenwald sein, aber allein mal rauszukommen aus diesen vier Wänden, das ist wahnsinnig wertvoll. Insofern ganz, ganz vielen Dank, denn das ist ein ganz toller Quick Win und vor allen Dingen einer, den ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer relativ einfach umsetzen können dürften, auch in dieser Corona-Phase. Corona-Phase, damit wären wir beim Stichwort und beim Segway in unser zentrales Thema. Liebe Helena, wir haben eingangs so ein bisschen überlegt und wir haben festgestellt, eigentlich müssten wir mal thematisieren, was grundsätzlich schon immer so passiert im Mitarbeiterentwicklung, der Personalentwicklung, der Führungskräfteentwicklung, das ist ja dein Bereich, aber was in den vergangenen Monaten, den Monaten der Corona-Pandemie noch stärker zu passieren scheint. Und das ist, um es mal so ein bisschen alltagssprachlich und vulgär auf den Punkt zu bringen, es wird halt ständig eine weitere Sau durchs Dorf getrieben, wie man bei uns in Rheinland-Pfalz auf dem Dorf. Also tatsächlich, also ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich erlebe das, ehrlich gesagt, wenn ich morgens mal LinkedIn aufmache und da runterscrolle. Ich werde mit Ideen und Vorschlägen überflutet, wie ich jetzt doch endlich in dieser Corona-Zeit zu mir selbst finden und mich sowohl persönlich als auch beruflich endlich perfektionieren kann. Eine Flut an Ideen und Vorschlägen. Wie erlebst du das gerade?
Ich muss richtig schmunzeln. Ich finde das so herzerfrischend, auch mal etwas so viel Sand auf diese Themen zu gucken.
Ja, man muss die Sau auch mal saunen, gell?
Naja, das Interessante ist ja, dass was primär passiert, oder mir ging es so, ich kann ja jetzt nur von mir sprechen, Christoph, in den letzten Jahren, als ich in die Wirtschaft gewechselt bin, ich habe vorher ein paar Jahre fürs Gesundheitssystem arbeiten dürfen, da habe ich ganz lange dieses, oh, hoffentlich merkt keiner, dass ich ja gar nicht aus diesem Stall komme, und die kannten alle irgendwie wahnsinnige Abkürzungen, und das war so peinlich, danach zu fragen, und das ist natürlich eine Habitus-Thematik, und inzwischen kann ich da ganz freundlich mit mir selber und lächelnd umgehen und auch, ich sag mal, einige Begriffe dekodieren. Das wird ja auch immer noch benutzt, um so ein Safe, also um so ein Special Place, glaube ich, dazu. Diese ganzen Abkürzungen, also gehöre ich dazu. Ne? Genau. Ja, ich benutze bestimmte Begriffe, also bin ich die agile Königin. Ich bin immer wieder erstaunt, dass ich, mir passiert das ja inzwischen selber, ne, dass ich mit Begriffen um mich schmeiße und dann jemand anders sagt, du Helena, kenne ich gar nicht, was heißt denn das VUCA? Und dann könnte ich dir immer küssen, weil ich denke, oh, ist wunderbar. Also ein gutes Korrektiv ist, nicht mit Begriffen um mich zu werfen und zu reflektieren, was will ich eigentlich damit auslösen oder was löse ich damit aus? Und auch dieses, das sind total erfolgreiche Menschen, die mich das manchmal fragen, die können auch ganz wunderbar erfolgreich sein, ohne dass sie das Wort für VUCA oder die Abkürzung VUCA kennen oder benutzen. Was mich freut in diesen ganzen Diskussionen ist, dass jetzt Themen in den Fokus kommen, von denen ich gefühlt seit, muss ich mal ein bisschen lügen, aber doch über 20 Jahren sind die Teil meiner Ausbildung, meines Studiums, meines Lebens, meines beruflichen Lebens. Und damit meine ich sowas wie Kommunikation, Selbstfürsorge, Selbstreflexion, werteorientiertes Handeln, das Wort Würde hat es auch längst aus der ESO-Ecke geschafft. Wenn wir über Purpose diskutieren, dann ist es nicht mehr ganz, ganz fremd. Wir können das auf die oder auf die Art und Weise diskutieren, aber diese Begrifflichkeiten ziehen in ein berufliches Leben ein, was man sich vor einigen Jahren noch nicht hätte vorstellen können.
Also dann muss ich jetzt mal so ein bisschen skeptisch nachfragen, weil du hast gerade von Habitus gesprochen und von Gruppenzugehörigkeit. Und nun habe ich gefühlt schon den Eindruck, dass in den vergangenen Wochen und Monaten, du hast es gerade angesprochen, Themen wie Purpose, individueller Purpose, aber auch Unternehmenspurpose und die Würde des Einzelnen, ethische Begriffe wie die Werte und so weiter, dass die auf einmal ganz oft aufploppen. Geht es dabei ernsthaft um eine Beschäftigung mit diesen Themen, Purpose und Würde und Werte und so weiter? Oder ist das doch so ein Habitus-Ding quasi, so ein Ding, womit wir uns jetzt gerade abzugrenzen versuchen, ohne dabei aber über die oder tiefer zu gehen als bis zur Oberfläche?
Das finde ich eine sehr spannende Frage, Christoph. Das ist eigentlich ein abendfüllendes
Das ist ehrlich gesagt meine Thema. Sorge oder mein ketzerischer Gedanke manchmal, wenn ich halt Stichwort LinkedIn runterscrolle. Ja. Also da kann man sich schon immer mal wieder die Frage stellen, und meint er es auch ernst?
Da finde ich Twitter noch viel schlimmer, da bin ich auch so ambivalent. Oh Gott. Also ich nutze das wirklich auch manchmal sehr aktiv und manchmal habe ich auch, also geht es mir ähnlich wie dir, dass ich auch, wenn ich sehr streng mich mal befrage, tut mir das jetzt gerade gut oder nicht? Das ist jetzt aber wieder ein anderes Thema, Stichwort Digital Detox. Da bin ich nicht so gut drin und komme mir aber gerade auf die Spur, dass ich mehr davon vertragen könnte. Und weil ich gerade ein neues Lebensjahr gestartet habe, bin ich noch voller riesiger, großer Vorsätze. Also das gehört da auch zu. Aber zurück zum Purpose.
In dem Fall herzlichen Glückwunsch, Nachtrieb.
Danke, Christoph. Zurück zum Purpose und der Frage, ich sag mal, ist das was für die heile Weltgruppe, die keine anderen Probleme hat? Ich erlebe beides. Insofern ein klares Jein als Antwort. Fange ich mal mit dem Negativen an. Ich erlebe, dass Leute diese Krise als Möglichkeit nutzen, um aufzuräumen. Und damit meine ich nicht die eigenen Kellerschränke, das, was Leute so im Lockdown entdeckt haben, sondern dass große Organisationen sagen, das ist jetzt vielleicht eine böse Unterstellung, aber es ist so ein Eindruck von mir, wir räumen jetzt auf. Wir kürzen jetzt Budget und das hat nicht nur Corona-Zusammenhänge.
Okay.
Also das große Aufräumen, was vielleicht sowieso schon mal anstand, jetzt hat man mit Corona eine gute Ausrede. Und da ist Purpose ein Wort, was auf einer hübschen Website auftaucht. Und das ist so ein Feigenblättchen, was man sich umhängt. Genau wie, weiß ich nicht, die Qualitätsmanagementbestrebungen in Krankenhäusern, die ja alle mal einen guten Ursprung hatten. Aber frag mal Leute, die da arbeiten, zu was das zum Teil verkommt. Ne? Ich will immer noch die Ursprungsidee nicht kritisieren, aber was daraus gemacht wird. So, und das positive Beispiel ist, dass ich Unternehmen kenne und erlebe, die immer schon sehr werteorientiert gehandelt haben, die sehr viel Wert auf eine partnerschaftliche Beziehung zu Lieferanten gepflegt haben, die ein sehr offenes, familienfreundliches Arbeitszeitmodell als absolut selbstverständlich angesehen haben. Das sind Unternehmen, die in dieser Krise gar nicht so abgerutscht sind, weil sie auf Sachen zurückgreifen konnten, die vorher aufgebaut wurden. Und das macht auch nochmal deutlich, Purpose, das kann ich mir nicht einfach irgendwo hinschreiben und dann habe ich es oder verordnen, sondern das ist ja wie Beziehung, das muss ich pflegen, da muss ich rein investieren, aber dann habe ich auch was davon. Also da hat mich zum Beispiel VD sehr beeindruckt, was die Antje von Dewitz da in dieser Krise mal auch berichtet hat, wie sie damit umgegangen sind, hat mich sehr positiv beeindruckt. Und ich meine, ich sitze in Gütersloh, das ist auch kein Geheimnis, dass wir einen zweiten Lockdown hatten aufgrund einer großen fleischverarbeitenden Industrie. Ich freue mich, wenn in dieser Zeit Menschen kritischer werden, Sachen hinterfragen. Und natürlich, jetzt mache ich die Habitus-Thematik nochmal auf, Christoph, sich überlegen zu können, wo ich Fleisch einkaufe, ob ich es überhaupt konsumiere oder ob ich mir die Bio-Gemüsekiste auf die Terrasse liefern lasse. Das ist natürlich auch Habitus. Und da draußen gibt es genug Leute, die sagen, mit deinem Purpose kannst du mir sonst wohin. Ich habe hier harte Überlebensthematiken und da brauche ich nicht Purpose.
Vielen Dank. Ich glaube, die Unterscheidung gerade eben, die war total wertvoll. Also ja, wir sehen gerade in so öffentlichen Räumen, sage ich mal, öffentlichen Foren, dazu würde ich jetzt mal Social Media einfach dazu zählen, wir sehen viel, das ist kosmetisch, das ist so rhetorisches Tischfeuerwerk sozusagen. Aber da sind durchaus auch Perlen dabei. Unternehmen, die, wie du es gerade beschrieben hast, die eigenen Werte jetzt nicht neu entdecken. Das würde nämlich unterstellen, dass sie sie aus den Augen verloren hätten, sondern die ihre Werte als den Kern ihrer Identität möglicherweise auch in dieser extrem unvorhersehbaren und extrem unsicheren Situation identifizieren können. Und tatsächlich wissen wir ja, wenn Mitarbeitende die Werte ihres Unternehmens erkennen können und vor allen Dingen, wenn sie sie teilen können, dann hat das auch konkrete Auswirkungen auf die Arbeit. Und du hast gerade gesagt, hey, das sind dann durchaus auch die Unternehmen, die vielleicht in dieser Krisensituation der vergangenen Monate nicht so dramatisch eingebrochen sind. VD ist ein super Beispiel für ein sehr, sehr wertfundiertes Familienunternehmen in dem Fall. Also insofern super. Und ja, das Negativbeispiel hast du auch gerade angesprochen. Was mich interessieren würde aus deiner Sicht ist, wenn wir uns so ein bisschen auf die positiven Entwicklungen und die positiven Beispiele konzentrieren wollen. Warum ist Purpose und warum sind Werte in einer so chaotischen Zeit wie der gegenwärtigen auf einmal wieder so wichtig? Denn vor 2 oder 3 Jahren hätten wir solche Diskussionen wahrscheinlich in einem relativ kleinen Stuhlkreis führen können.
Wenn ich darf, antworte ich mal ganz privat. Privat ist natürlich lustig, wenn wir jetzt einen Podcast machen, aber die Leute, die mich kennen, die wissen immer, ich habe gar keinen Vorgarten. Ich kriege ein bisschen was von der Rudolf Steiner, von der Waldorfpädagogik mit. Ich bin ja selber von Hause aus Pädagogin und irgendwann habe ich festgestellt, falls ich je Kinder haben sollte, möchte ich, dass die anders beschult werden, als ich es wurde. Und ich habe das Glück, dass eins unserer Kinder auf eine Waldorfschule geht. Und das Interessante ist, dass Rudolf Steiner vor, ich glaube, 100 Jahren schon über das jetzige Zeitalter gesagt hat, hier stellt sich die Frage nach, was ist wirklich, wirklich wichtig und was ist nicht wichtig. Und das ist so eine Frage, die mich seit mehreren Wochen und Monaten begleitet. Das ist nicht einfach, diese Frage zu beantworten. Das ist auch nichts, was vielleicht einmal beantwortet wird. Aber auch Frithjof Bergmann hat diese Frage immer mal wieder in seiner New Work-Diskussion aufgebracht. Insofern finde ich das ganz schön, dass das so von verschiedenen, ich sag mal, weisen Menschen reingebracht wird als Inspiration. Mir persönlich hilft das und ich glaube, dass Unternehmen, die sich zukunftsorientiert aufstellen wollen, sich diese Fragen stellen müssen. Und ich will jetzt nicht so eine Verschmelzung zwischen Rolle, Person und Organisation. Das möchte ich schon differenziert betrachten, auch in Zukunft. Aber meine Einladung wäre für jeden einzelnen Menschen, sich immer wieder in diese Reflexion zu begeben, zu sagen, was ist eigentlich wirklich wichtig für mich in meinem Leben, in meinem Konsum, in meiner Beruflichkeit, in den Beziehungen, die ich lebe und die ich führe, die Sachen, die ich verbrauche, die ich hinterlasse, und wo kann ich irgendwie auch tätig werden? Wo kann ich einen Beruf ausüben? Wo kann ich eine Aufgabe erfüllen, die möglichst auch mit den Werten, die mich auszeichnet, immer mal wieder übereinstimmt? Also es sollte zumindest nicht ganz konträr laufen. Das wäre mein Wunsch. Und ich würde mich freuen über eine Welt, die sich erlaubt, diese Frage zu stellen. Also wir müssen uns das ja erstmal erlauben, denn stell dir vor, Christoph, ich stelle mir diese Frage in meinem Leben und denke, oh, das, was mich hier gerade umgibt, ist das wirklich wichtig? Aber was heißt das dann in Konsequenz? Größtmögliche Entschlackung, ein neues Leben, eine neue Umgebung, ein neues Team, eine neue Organisation. Es muss nicht immer der ganz große Umbruch sein. Ich persönlich liebe zwar Veränderungen, aber ich glaube, das habe ich dir auch schon mal an anderer Stelle gesagt, an die Kraft der kleinen Schritte. Und dieses, was ist wirklich wichtig, kann ja zu einem persönlichen Leitsatz werden.
Vielen Dank. Das fand ich einen total schönen Appell. Ich würde mal so weit gehen und sagen, für Einzelne, aber auch für Unternehmen und Organisationen kann so eine Krisensituation wie die jetzige das Äquivalent sein zu so einem Eimer kaltes Wasser, der dir ins Gesicht geschüttet wird. Und auf einmal sind alle Nervenenden feuern, du bist total aufmerksam, du bist total da in diesem Augenblick und du merkst auf einmal, wer du eigentlich bist und was du sein möchtest, beziehungsweise im Fall des kalten Wassers merkst du wahrscheinlich zuerst, dass du lieber nicht nass und kalt sein möchtest. Das finde ich einen total schönen Gedanken, dass also auch in einer Situation, die so viel Bedrohliches hat, so viel Unabsehbares, dass da natürlich auch bestimmte Effekte entstehen, die durchaus positiv sind. Und das sind diese Möglichkeiten, sich auch auf das zu besinnen, was im Innersten uns wichtig ist, was uns antreibt, was uns motiviert, wo wir wirklich dahinter stehen mit intrinsischer Motivation. Jetzt wäre meine Frage an dich als Supervisorin, als jemanden, der viel, viel Erfahrung hat in der Entwicklung von Menschen, was kann denn der Einzelne tun jetzt in diesen Wochen und Monaten, um diese Fragen für sich so ein bisschen zu ergründen? Gibt es da bestimmte Techniken, bestimmte, ja, natürlich Fragen, Methoden, von denen du sagen würdest, wenn jetzt da draußen eine Hörerin oder ein Hörer sagt, hey, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wo ich stehe und wohin ich will. Was kann ich denn tun in der Beschäftigung mit mir selbst, um diesen Fragen auf den Grund zu gehen?
Ach ja, das wäre so schön, ne, den 10-Punkte-Plan zu haben. Ich habe ziemlich viele Beratungsausbildungen und ich muss gestehen, dass ich immer reduzierter arbeite. Okay. Und das wäre auch meine Empfehlung. Es gibt gute Selbstcoaching-Bücher. Ich bin einfach jemand, die den geschützten, sicheren Reflexionsraum liebt und empfehlen würde, also sich jemanden zu suchen, mit dem man an diese großen Themen drangehen kann, sich Feedback zu holen, sich Impulse von außen zu holen in diesen, das hat ja was von einem gemeinsamen Weg, ne? Dieses Durchdenken, sich auf die Spur kommen und dabei begleitet werden, ist natürlich irgendwie die schönste Form. Aber ich glaube, dass wir uns auch selber gut auf die Spur kommen können. Statt jetzt große Techniken oder Tools oder so zu nennen, würde ich, wenn ich eine Empfehlung aussprechen darf, eher die Empfehlung der Stille aussprechen wollen, Christoph. Denn wir leben in einer schnellen Welt mit unglaublich vielen Impulsen. Wir haben vorhin schon mal kurz das Thema Digital Detox gestreift. Ich glaube, was uns wirklich schwerfällt, ist, gar nichts zu machen. Und in dem gar nichts, in der Stille, in der Tiefe, ich glaube, erst dann kann wirklich was Neues entstehen, kann auch sowas wie Erkenntnis passieren. Es gibt ganz wunderbare Handreichungen auch, um sich dem Thema Meditation mal zu nähern. Das können geführte Traumreisen sein, das können geführte Meditationen sein. Das muss aber auch immer gar nicht so wahnsinnig kompliziert sein. Und ich muss für eine Woche in Ashram. Also es reicht ein bequemer Stuhl, sich hinzusetzen, die Augen zu schließen und einfach mal 10 Minuten gar nichts zu machen. Ich starte manchmal sogar Gespräche mit 2, 3, 4 Minuten Stille. Und die Gespräche sind dann anders. Wer Lust hat, es auszuprobieren, es tut überhaupt nicht weh, es kostet gar nichts. Man wird nicht dick davon, höchstens glücklich.
Cool, vielen, vielen Dank. Das ist ein sehr, sehr guter und sehr reflektierter Hinweis, denn du hast natürlich recht. Also irgendwelche 10-Punkte-Pläne, irgendwelche kleinen Hacks, die werden es da nicht tun, sondern es braucht halt wirklich eine umfassende und ehrliche und langfristige Beschäftigung mit mir selbst. Und da ist sicher, Meditation oder das ganze Thema der Achtsamkeit ein ganz, ganz wichtiges. Liebe Helena, ich danke dir schon mal ganz herzlich für ein sehr, wichtiges Gespräch, in dem wir so ein bisschen innegehalten haben und so ein bisschen reflektiert haben, wie erleben wir denn das, was da gerade passiert im Gespräch mit anderen, aber auch in öffentlichen Räumen, in der Presse, in Social Media. Und ich fand das total interessant, da einfach mal einen Blick drauf zu werfen und zu sagen, was sind denn hier so Key Buzzwords, mit denen gearbeitet wird? Und kann man da irgendwie so ein bisschen trennen? Einmal das ja, ganz am Anfang bei deinem Mythos haben wir gesagt, dass möglicherweise das Klappern, wo jemand nur nach Aufmerksamkeit sucht, und auf der anderen Seite die spannenden Prozesse, die gerade stattfinden in Einzelnen und genauso in Unternehmen und Organisationen. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Wir gehen jetzt langsam in den Landeanflug, und Landeanflug, das bedeutet, dass du uns abschließend noch eine Empfehlung aussprechen darfst. Du darfst Kudos geben, liebe Helena, du darfst uns ein Buch empfehlen oder einen TED-Talk, eine App oder ein Programm, eine Vorlesung, ein Seminar, was immer dir gerade am Herzen liegt. Was hast du uns da mitgebracht?
Dann greife ich mal ganz spontan zu meinem Gabentisch vom Wochenende. Denn da liegt ein Buch drauf, was ich von meiner lieben Kollegin Anja geschenkt bekommen habe. Das Buch heißt Gesünder arbeiten, besser leben und ist von Carola Kleinschmidt. Eine Frau, die ich auch sehr schätze, mit der ich auch gerne schon zusammengearbeitet habe. Es geht um mehr Lebensfreude und Gelassenheit für das nächste Jahr. Also es ist ein Kalender. Und es gibt so... ich muss jetzt mal gucken, ob ich es ad hoc finde. Ansonsten musst du jetzt diese Stelle gleich rausschneiden. Genau. Ich habe es aber schon gefunden. Ein Zitat, was ich beim Reinblättern gefunden habe und das so meine ganze mein Arbeitsethos, gibt es sowas, beschreibt. Ja. Ich lese einfach mal vor das Zitat von Henry David Thoreau. Was vor uns liegt und was hinter uns liegt, ist nichts im Vergleich zu dem, was in uns liegt. Wenn wir das, was in uns liegt, nach außen in die Welt tragen, geschehen Wunder. Das würde ich gerne als Empfehlung aussprechen, sich diesem Wunder zu stellen.
Vielen, vielen Dank. Das ist ein sehr anspruchsvoller und gleichzeitig ein ganz, ganz einfacher Appell, dem sich alle unsere Hörerinnen und Hörer stellen dürfen. Liebe Helena, ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das ein sehr, sehr anregendes Gespräch. Und du hast mir gerade tatsächlich ganz neue Perspektiven einfach auf das erschlossen, was ich gerade so erlebe in den Diskursen, in denen man so drin ist. Vielen, vielen Dank dafür. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir dich mal wieder im Podcast begrüßen dürfen.
Dankeschön. War mir ein Vergnügen. Vielen Dank, Christoph.
Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Lade sie heute noch herunter im App Store oder im Google Play Store und wähle aus zahlreichen Programmen, die dich ganz konkret und niedrigschwellig in deinem Berufsalltag unterstützen. Viel Spaß!